Verkläre, Heiliger Geist, uns Jesus. Und wir möchten den Himmel sehen, die unsichtbare Welt begreifen. Ein Fleisch und Blut vernimmt es nicht, aber der Geist des Herrn hilft uns, die Geheimnisse des Himmels zu verstehen. Und ich danke dir für die Fülle, für den Segen, was wir aus deinem Wort schöpfen dürfen. Amen. Amen. Gott segne uns. Ich denke, dass wir reich gesegnet werden, wenn wir auf den Herrn schauen. Übernatürliche Einblicke, Zusammenhänge sehen, verstehen auch. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich muss zuerst mal ein paar Sachen sagen und vielleicht denken manche, ich bin katholisch, das bin ich nicht. Oder abergläubisch oder sonst was. Ich muss ein paar Sachen sagen. Es gibt typische Kreuzungen, wo ständig knallt. Bestimmt. Und da gibt es Kreuzungen, die brauchen nicht einmal Ampel, passiert nichts. Ich möchte behaupten, dass es einen Todesengel gibt. Engel der Rache. Und so weiter, wo immer wieder Tote fordert. Oder es gibt Zimmer, da fühlst du dich in der, du kannst es noch so schön einrichten, alles vergoldet, goldenes Bett und so weiter noch hinstellen. Du fühlst dich nicht wohl in einem Raum. Und zwar, ich kann dir auch sagen, was passiert ist, da ist ein Todesgeist. Vielleicht hat sich jemand das Leben genommen in diesem Raum. Vielleicht sind Flüche ausgestoßen worden in diesem Raum. Vielleicht, wir haben es sogar auf der Bibelschule erlebt und damals hat man den Durchblick gar nicht gehabt. Da war in einem Zimmer, da waren die Mädchen, meine Frau war auch damals dabei, die war noch, wir waren verlobt. Und wir, plötzlich rasselt's mit Ketten und Rauchgestank, als wenn eine Stinkbombe sogar geplatzt wäre, also sowas so gerochen. Und dann eine Stimme sagt, ich will dein Blut. Meine Verlobte damals kam ganz aufgeregt zu mir rauf und sagt, bei uns ist spukt im Zimmer. Der Bibelschulleiter hat beschwichtigt, also sowas gibt's nicht. Pfingster, Charismatik, die glauben jeden Spuk, aber das hinter den Kulissen viel mehr passiert. Waren sie da so ahnungslos, geht wieder ins Bett und schlaft. Was ist passiert? Ein Mädchen, die da war dann so eine Farbige, die war so erschrocken, die hat Leukämie bekommen aus dem heiteren Himmel. Musste behandelt werden, ich weiß jetzt nicht, wie weit, was daraus geworden ist, aber auf jeden Fall, sie musste sogar die Schule verlassen. Also, ich will dein Blut. Und sie hat eine Blutkrankheit bekommen. Satan und dann dieses Zimmer hat, dann wollte kein Mädchen mehr in dieses Zimmer rein. Dann hat man ein Büro draus gemacht. Und dann irgendwie zu den Nachbarn haben wir mal dann uns erkundigt, was war in diesem Haus vorher los? Und es kam raus, dort war eine Loge. Und die trafen sich genau in diesem Zimmer, trafen sich Logenbrüder. Also Dämonen hausen in Räumen. Und wir wundern uns manchmal, warum wir schwach sind, warum draußen in der Herrgottsnatur oder unter Palmen oder unter Eichen passiert nichts. Aber sobald ich in einen bestimmten Raum reinkomme, Depression. Oder du kannst dich an einem Computer dich nicht hinsetzen, da werden die Hände schlapp, bricht alles zusammen, schwimmt alles davon. Oder bestimmte Sachen. Weißt du, nicht nur Gegenstände, nicht nur Dinge, die du selber angeschafft hast. Das geht noch. Aber es gibt Sachen sogar, wenn dir jemand schenkt. Geschenkte Kleider. Du musst auch sehr vorsichtig sein. So, das sind oft Versuch der Satan zu arbeiten und versucht irgendwie so Einfallstore. Wir haben also nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte. Interessant ist auch, wenn man so Schlachtfelder besucht. Ich bin an der Oder entlang gefahren, habe mir dabei nicht viel gedacht und dann finde ich eine schöne Aussichtsplattform, denke ich, wunderbar, hier mache ich Picknick. Aber irgendwie, weißt du, wenn du prophetisch begabt bist, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du für das Übersinnliche sensibel bist, wir haben gesagt, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht, hier ist was faul. Und wir konnten nicht mal unser Picknick einnehmen. Das hat uns gewirkt. Das, obwohl alles in Ordnung war, alles sauber, sogar eine Aussichtsplattform und so weiter. Und dann fahren wir weg. Wir ärgern uns, sind also so schöne Aussicht und wir fühlen uns dort nicht wohl. Da war die Aussichtsplattform damals bei dem Zweiten Weltkrieg, die Seelower Höhen. 100.000 Leute ließen ihr Leben. Das Blut schreit nach Rache. Blut Abels. Denken wir an der Bibel, also es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, das wir merken manchmal gar nicht so. Und du kannst hingehen, ich bin mal in Polen und fahre durch eine Abkürzung, ein schönes Gebiet, da komme vom Riesengebirge zurück und dann fahre ich in ein Gebiet, da sagt meine Frau, hier halten wir nicht an. Und dann hat man rausgestellt, später hat man die Gegend angeguckt, warum konnten wir da nicht anhalten? Da sind Tausende von Polen erschossen worden. Und so weiter liquidiert worden. Das Blut schreit nach Rache. Und im Blut ist das Leben. Also wir wundern uns manchmal über so manche Sachen. Und das gilt auch so für Räume, für Flüche, für Verwünschungen. Und
Ja, ich habe gesagt, ich war ein bisschen katholisch und die letzte Zeit, wenn ich so Häuser besuche, Wohnungen besuche, die Leute können nicht einmal in einem Zimmer beten. Besonders in eine Ecke, wenn sie in eine Ecke kommen, kriegen sie Gänsehaut. Die Haare stehen zu Berge und so weiter. Und selbst wenn sie eine Kerze anzünden, die flackert. Das, obwohl es kein Windzug ist, gar nichts. Geister. Geister haben Angst vor Licht. Unreine Geister, dunkle Mächte. Also ich kann also, wir katholischer Priester, ich kann hinten mit der Kerze fast jede Ecke ausleuchten und kann sagen, hier ist ein guter Geist, hier ist kein guter Geist. Das ist nicht bei jedem und es ist auch nicht nötig, dass du das machst. Aber es gibt Dinge, die auffällig sind und wir sollten auf Auffälligkeiten achten. Wohnt hier ein guter Geist? Oder zum Beispiel, wenn Salpeter in einem Haus ist. Dieses Haus müsste abgerissen werden. Und hier die Deutschen, da wurden die Leute gewarnt in Frauenkirche in Dresden. Man hat die alten Steine verwendet und jetzt muss man so viel erneuern. Die Steine haben Salpeter gehabt und die arbeiten weiter. Salpeter arbeitet weiter, darf nicht mehr verwendet werden. Gott hat schon gewusst, warum er was gesagt hat. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde und Gott weiß es, warum was nötig ist. In der Bibel heißt es einmal ein Priester sollte eine Verstoßene nicht heiraten. Warum? Weil diese Verstoßene, die wurde abgelehnt. Der Priester steht vorne und wenn diese Verstoßene, die Frau vom Priester, sie sind ein Fleisch, dann überträgt sich das auch auf die Gemeinde, auf die Leute, wenn eine abgelehnte, also sitzen gelassen, eine Mauerblümchen und so weiter, also praktisch die eine Ablehnung erlebt hat. Deshalb, der, wo Gott dient, sollte koscher sein, sollte also rein sein in jeder Form, in jeder Hinsicht, damit das sich nicht auf andere überträgt. Wir fragen uns manchmal, warum bin ich nach irgendeinem bestimmten Gottesdienst belastet, warum habe ich Probleme? Wenn du mit unreinen Leuten zusammenkommst, dann in der Bibel heißt es, heilig sollen die sein, die das Herrn Gerät tragen. Die sollen sich vorher reinigen, die sollen Hände waschen, ich meine jetzt also auch sie vor Gott reinigen und die sollen Buße tun, die sollen ihre Sünden Gott bekennen, bevor sie dienen und das Blut Jesu die Dinge bringen und nicht nur einfach jetzt schnell die Hände auflegen. Es ist gefährlich, wenn du auf der Straße rummarschierst und Leuten die Hände auflegst. Du kennst diese Pappenheimer gar nicht. Und du wunderst dich, wo kriegst du dann die ganzen Viren her? Deshalb Handauflegung, leg niemand zu schnell die Hände auf. Zusammenhänge. Wir sollen die Zusammenhänge verstehen und auch gleichzeitig von Leuten, die ich nicht kenne, ich würde mir nicht die Hände auflegen lassen. So lieb wie das ist. Es sei denn, man sagt es in der Gemeinde so jetzt, wir machen das pauschal oder so, aber dann muss derjenige immer tragen, die Verantwortung tragen, der das dann anweist und trägt und so weiter. Und das ist dann okay. Dann ist nichts dagegen. Aber von Hinz und Kunz und Müller und May und ungebeten, mich bedienen zu lassen. Ich weiß gar nicht, was er für eine Krankheit hat, wie er zu Gott steht. Ich rede über Zusammenhänge. Und sogar manchmal Männer und Frauen Gottes haben keinen Durchblick. Ich denke nur an diesen Propheten Bileam. Der hat nicht gemerkt, dass Gott verhindern wollte und dass der Esel war gescheiter als der Prophet Gottes, der Mann Gottes. Und deshalb lass uns da gar nichts vormachen. Oder wir haben auch in der Bibel Beispiele, wo die Menschen nicht den Durchblick haben, obwohl sie Propheten Gottes, Männer Gottes, Frauen Gottes waren. Wir sollen auch da, ich stelle mich selber mit darunter, wir sollen nicht alles gleich als bare Münze nehmen. Ich denke nur Samuel, begnadigter Prophet Gottes, sollte den neuen König Israel salben. Und was macht er? Da kommt der erste kräftige Sohn Isais, der ist mit Sicherheit der Erstgeborene. Und der Herr sagt, nein, der ist es nicht. Und dann geht er alle 7 Söhne durch und keiner war's. Und er hat die Salbung gehabt. Er hat sogar von Gott einen Auftrag gehabt, salbe einen König. Also wir müssen, wenn wir Gott dienen, auch die Geistesleitung beachten. Nicht nur den Gabenträger und so weiter, sondern auch der Heilige Geist, wie der Heilige Geist leitet. Der ist es nicht. Und dann ist Samuel fast frustriert und entmutigt und sagt, Isai, sag mal, hast du keinen Jungen mehr? Doch, den David draußen, bring mal her. Und als der dann zur Tür reinkommt, sagt der Heilige Geist, der ist es. Der ist es. Wenn Samuel nicht auf Gott gehört hätte, hätte er 7-mal den Falschen gesalbt. 7-mal den Falschen gesalbt. Dann hätte Israel die höchste Katastrophe gehabt, wie es überhaupt möglich ist. Ein König musste erst Königreich vernichtet werden, das nächste. Alle 7 Königreiche hätten vernichtet werden müssen, bis endlich nachher David in die Position kommt, wo Gott ihn haben wollte. Oder der Junge oder der Mann in die Position kommt, wo Gott es haben will. Und wir müssen das aber auch uns selber sagen und auch selber die Dinge sehen, warum manche Revolutionen, manche Kriege, manche Spaltungen, manche Spannungen geschehen in den Gemeinden, in den Familien etc., bis der Richtige oder die Richtige an dem Platz hinkommt, wo Gott es haben will. Deshalb gibt es dann Reibereien und Kämpfe und Unruhen und der muss noch weg und der muss noch weg und das muss noch weg und das muss noch weg. Und endlich kommt dann der Mann oder die Frau oder die Sache zum Zug, die Gott sich vorgenommen hat, Zusammenhänge erkennen. Und wir sind manchmal so leichtfertig, ja, das ist er, der große, kräftige und starke. Die wahre Geschichte wird immer hinter den Kulissen zusammengebraut oder zusammen entschieden, hinter den Kulissen. Es geschieht also im Verborgenen. Was kein Auge sieht, das hat Gott denen bereitet. Was kein Mensch gehört hat, das hat Gott bereitet. Was kein Menschenherz geglaubt hat, das hat Gott bereitet. Also alles, was Gott uns bereitet, passiert im Verborgenen und wir sind dann erstaunt, wenn es offenbar wird. Ich habe gestern über Worte gesprochen, Worte sind Mächte. Gott hat Worte gesprochen und wenn Worte ausgesprochen sind, Flüche ausgesprochen sind, wir wundern uns manchmal für den Leerlauf in unserem Leben, für Stagnation, dass dies nicht klappt und das nicht klappt, das sind Flüche ausgesprochen. Und bevor wir losgehen, wir müssen die Flüche zuerst mal brechen. Sowohl in der Richtung als auch in der Richtung. Vielleicht hast du jemanden verflucht oder dich hat jemand verflucht. Und dann blockiert man sich gegenseitig und hebt man sich gegenseitig auf. Und Gott kann uns nicht segnen. Wir sollten die Segenshindernisse beseitigen, wenn irgendwelche Segenshindernisse da sind. Wir werden von oben belehrt. Also heute spreche ich von oben und nächste Woche mache ich an diesem Thema ein bisschen anders weiter. Wir werden also aus dem Jenseits von oben belehrt. Und das ist die wahre Gotteskindschaft, welche der Geist Gottes leitet. Leitet. Und das hat mit Leiden auch was zu tun, dieses Leiden. Du leidest, weil es nicht immer so geht, wie du gerne haben möchtest. Von oben geleitet. Alles Große, was wir heute in der Bibel haben, lass mich ganz ehrlich sein, ist nicht zu Jesu Lebzeiten gegeben worden, sondern erst nach der Auferstehung Jesu wurde das gelehrt. Alle großen Lehren, großen Wahrheiten, die Jesus gegeben hat, wurden, also Bevollmächtigung der Jünger und so weiter, wurde nach der Auferstehung. Und er erschien immer wieder 40 Tage lang und lehrte sie. Die Jünger sind nach der Auferstehung Jesu belehrt worden. Vorher haben sie nur jüdisch gedacht. Nachher haben sie himmlisch gedacht. Also, vorher ihr Kleingläubigen, nachher das lesen wir nicht. Und dann später, nachdem Jesus beim Vater war, haben sie vom Heiligen Geist Inspiration bekommen. Also erst alles große, Epistel, die ganzen Briefe und so weiter, was wir haben, und über Gemeinde. Vorher haben sie gar nicht kapiert, was Gemeinde überhaupt ist, die Gemeinde Jesu. Und so weiter. Erst nach der Auferstehung, erst nach Pfingsten. Und der Heilige Geist wird euch alles erinnern und alles wiederbringen und so weiter, was gesagt werden. Und dann kommt der Apostel Paulus und dann durch die Offenbarung Gottes, die Gott ihm gegeben hat, später Johannes auf der Insel Patmos, bekommt diese Offenbarung, also von oben gelehrt. Und Geschwister, wir haben einen ganz großen Trend auch hier in Berlin und ich möchte diese heilige Kühe auch schlachten. Trend zurück nach Jerusalem. Geschwister, das ist nicht unser Trend zurück nach Jerusalem. Die Stadt ist dahin gegeben von Gott. Unser Ziel ist das himmlische Jerusalem. Nicht zurück zum Alten, dann ist es nämlich ein Trick des Teufels. Und wir merken das gar nicht. Klingt sehr fromm, zurück zu Israel, zurück zum Gesetz, zurück die jüdischen Feste zu feiern. Nein, wir feiern das Fest des Herrn, das Lied der Erlösten. Das Lied des Moses wurde gesungen, das hat alles seinen Platz, seine Berechtigung gehabt. Aber wir gehen nicht zurück, wir gehen vorwärts. Vorwärts. Das neue Jerusalem ist total was anderes als diese Stadt Jerusalem dort auf der Höhe, verstritten, zerstört, 17 Mal zerstört und wieder aufgebaut. Also ein Schutthaufen eigentlich und Streitpunkt von Religionen und der Religiösen, die sollen sich zerklopfen. Aber das ist nicht unser Platz. Unser Platz ist das himmlische Jerusalem. Geschwister, wir sollen Prioritäten setzen. Und wenn wir nicht den Überblick haben, wir sehen immer noch das alte Jerusalem, das alte Israel. Und dann wundern wir uns, wenn wir dann unterm Fluch stehen. Und alle, die den Davidstern anbeten, stehen unterm Fluch. Egal, wer das ist Hexagramm, das Salomo wahrscheinlich nach Israel reingeführt hat, kommt aus Babylon. Als ich in Indien war, in Indien an jedem Haus fast siehst du Motorradfahrer, ich habe euch Bilder gezeigt, hinten Aufkleber ist dieser Davidstern, nur in Rot. Das ist babylonisch, das ist indisch, das ist Zauberzeichen, Hexagramm. Und du wunderst dich, warum in deinem Leben nicht vorwärts geht, weil zwischen dir und Gott was steht. Das ist genauso schlimm wie Hakenkreuz. Kommt aus der gleichen Gegend, aus der gleichen Küche. Das Hakenkreuz kommt auch aus Indien. Und Thule-Bewegung und etc. Das hat der Hitler gebracht und es ist auch irgendwo zeitgleich. Dieser Geist, der hier auflebte in Europa damals. Also, wir sollten frei sein von Zeichen. Wir haben das Zeichen des Heiligen Geistes, der Feuerflamme. Halleluja. Kopf frei. Aber das sind Zusammenhänge. Wenn du das nicht weißt und wenn du dir keine Gedanken darüber machst, da fährst Vollgas rein und sagst, ich bete und kein Durchbruch da. Kann kein Durchbruch kommen. Tut die Götzimpf aus eurer Mitte. Und ihr sollt keine anderen Götter haben und ihr sollt kein anderes Bildnis machen und so weiter. Ich bin euch genug, sagt der Herr. In aller Liebe. Deshalb unser Auftrag ist, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Wenn du keine übernatürlichen Einblicke hast, was ich hier euch bringe, so diese Gedanken, Stichworte auch manchmal nur Impulse, das habe ich in der Zeit, wo Gott mich so geleitet hat im Beten und Fasten, hat Gott mir gezeigt, ich bete für einen Juden. Und ich habe für den Juden aufgehört zu beten, habe gesagt, ich bete für dich nicht, ich kann es nicht mehr beten. An der Türe hängt Davidstern, am Schlüssel hängt Davidstern, am Hals hängt Davidstern, überall. Habe ich gesagt, ich kann für dich. Und Gott hat mir gezeigt, du kannst nie und nimmer heil werden, weil du überall diese Hexenzeichen hast, Zauberzeichen, die ganze Wohnung, die ganze Bude voll. Und er hat Migräne, Kopfschmerzen. Sagte, immer wenn ich nach Hause komme, habe ich Kopfschmerzen. Draußen, der herrgottsfreie Natur hatte das nicht, aber zu Hause, weil alles voller Götzenbilder ist. Und dann habe ich gesagt, Bruder, gibt zwei Möglichkeiten, wir den ganzen Mist raus und du bist heil. Und genauso wie wir den Leuten sagen, das 6. und 7. Buch Mose raus, kommt aus der gleichen Küche, kommt aus der gleichen Epoche, kommt aus dem gleichen Zeitalter, ist genau das gleiche. 6. und 7. Buch Mose, das ist auch ein Zauberbuch, hat in deinem Haus nichts zu suchen, das andere hat auch in deinem Haus nichts zu suchen. Und der Teufel versucht, weißt du, die Gläubigen kann er gar nicht so mit Sünde kriegen. Da kommt so ein Zeichen und du glaubst gar nicht, die unsichtbare Welt achtet auf die Verkehrszeichen. Frag dich, weißt du, diese Götzenbilder aufzustellen in seinem Herzen. Du hängst nicht daran. Aber du wunderst dich, wo kommt das alles her? Und weißt du, und ich will nur ein Beispiel sagen, mein eigener Sohn, habe ich selbst erlebt. Da kommt ein lieber Bruder, den wir uns in Chad unterstützt haben, und bringt mir aus Dankbarkeit so ein paar geschnitzte Masken. Denkt mir nichts dabei. Ist geschenkt. Kind Gottes bringt mir. Wenn mir ein Kind Gottes was gibt, bin dankbar. Und noch Pastor dazu. Sein Bruder hatte geschnitzt, schenkt mir diese Masken, ich hänge das auf in meinem Büro. Mein Sohn ist etwa 10 Jahre damals alt, schon entwöhnt. Und plötzlich aus dem heiteren Himmel fängt er Bettmessen an. Und wir gehen zum Arzt. Der Arzt sagt, ich kann Ihnen nicht helfen, das ist psychisch bedingt. Wir gehen zum Psychologen, dann sagt der Psychologe, Herr Marudis, Sie haben selbst Psychologie studiert. Also wenn Sie nicht helfen können, können wir auch nicht helfen. Wir waren hilflos. Und dann bete ich eines Tages oder eines Abends, knie mich hin und diese Masken hingen da an der Wand. Und plötzlich sagt eine Stimme zu mir, Johannes, du betest Götzen an. Ich sage, wie bitte, Herr? Habe ich aufgehört, meine Gebetsstunde. Und mein Sohn musste durch mein Büro in sein Schlafzimmer. Ich dachte, Herr, soll das wirklich sein? Soll ich schuld sein, dass mein Sohn jetzt Bettnässer wird aus dem heiteren Himmel? Und es hört nicht aus, medizinisch keine Hilfe. Und du glaubst gar nicht, was das für ein Kampf war. Kulturinstitut abzugeben oder sonst wo, das kommt aus Afrika, das ist ja wertvolle Sache. Ja, und so weiter. Und er hat mir, ich habe extra gefragt, ist das besprochen? Ist das den Götzen geweiht? Nein, mein Bruder hat das extra geschnitzt für euch als Dankeschön für die Gemeinde und so weiter. Und dann, ich habe das in Plastiktüte gesteckt, in den Müll raus und in den Müll. Und du, mein Sohn hat von dem Tag nicht mehr im Bett gemacht. War geheilt. Ohne Gebet. Wir können uns die Hälfte der Gebete sparen, wenn wir konsequent mit Gott gehen. Wenn wir uns von Gott zeigen lassen würden, was blockiert den Segen Gottes? Was ruft den Fluch Gottes in mein Leben herein? Dass Gott sagt, ich kann dich nicht segnen. Ich würde dich gerne segnen, Johannes. Aber ich kann dich nicht segnen. schafft die Götzen, die Höhen und die Altäre und das alles, was so ist. Auch wenn du nicht anbetest, ich habe sie nicht angebetet, aber unglücklicherweise knie ich davor und die hängen da über mir. Wie der Zufall des Willens. Gott muss uns manchmal belehren. Und wir kommen manchmal nicht von heute auf morgen drauf, sondern das ist Heiligung. Gott führt uns in die Heiligung. Gott zeigt uns. Und wenn Gott uns etwas zeigt, das ist dran. Und solange er uns nicht zeigt, ist es nicht dran. Wenn dann jemand anders kommt und sagt, hör mal, tu mal deine Masken da raus aus deiner Wohnung, das wäre eine Vergewaltigung. Gott muss es dir und mir zeigen. Und weißt, wenn ich dir was sage oder irgendjemand dir was sagt, ich kann hinweisen, das könnte verkehrt sein. Aber der Heilige Geist muss es dir zeigen. Die geistlichen, übernatürlichen Einblicke, dieses Einsehen, dieses Aha, ja, ja, das ist es. Und du kannst auch testen und wenn du dann nachher dementsprechend gehandelt hast, merkst du, das ist vorbei. Übernatürliche Einblicke bekommt man eigentlich erst, wenn man gestorben ist. Wenn man diese Todeslinie überschritten hat, die Todesgrenze überschritten hat, wenn man die Welt hinter sich gelassen hat, wenn man aus der Erdatmosphäre rausgekommen ist, dann fliegt man erst im Weltraum. Dann lebt man in einer anderen Dimension. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Jenseits in uns sollten wir heute entdecken. Das geht's mir darum. Diese Erdanziehungskraft, diese Gravitationskräften, die müssen wir zurücklassen, dass die Welt uns verlockt und anzieht und reizt und juckt. Gestern hatten wir von der Finsternis, wie sie besiegt wird. Und Finsternis ist eine Realität. So wie es Licht gibt, gibt es auch Finsternis. Und wenn du länger in der Finsternis bist, wirst du auch blind. Und viele Menschen, die zu lange in der Finsternis verweilt haben und geblieben sind, sind blind geworden für geistliche Wahrheiten, blicken nicht mehr durch. Und der Heilige Geist, wie belehrt er uns? Ich möchte euch sagen, zuerst einmal durch die Predigt, Verkündigung des Wortes Gottes, dann, indem wir meditieren, beten, auf Gott horchen, Gott redet auf diese Art und Weise zu uns. Und dann, die andere Art und Weise ist, dass Gott uns im Traum belehrt. Geht auf einem anderen Weg nach Hause. Du träumst irgendetwas und Gott inspiriert dich durch Träume und so weiter. Weckt dich auf. Und so wie Jesus die Jünger belehrt hat nach seiner Auferstehung in einem anderen Leib, plötzlich erschien er und sagt, berührt mich. Dann muss man nicht mehr ein Anbetungsseminar abhalten, wie bete ich Gott an. Dann geht der Thomas auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott, brauchst du keine Worte mehr. Wenn Gott dich selbst belehrt und wir sollten von Gott selbst belehrt werden. In all diesen Dingen, so dass das, was mein Ziel ist, und nicht, dass Menschen einen belehrt und Menschen, die selber nichts gelernt haben, und die wollen dann andere belehren, auch wenn sie studiert haben, aber nichts gelernt von Gott. Weißt du, es gibt göttliche Belehrung, göttliche Reife, göttliches Wachstum, göttliche Entwicklung, oder dann, ich kann das aus den Büchern. Ich weiß, wie es geht, aber verstehst du, ich weiß theoretisch, und wir haben so viele Theoretiker, was Gott will, dass wir es praktisch gelernt haben durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist belehrt uns im Traum, er warnt uns, führt uns, ich denke nur, alles Große schon um das Leben Jesu, der so viel im Traum passiert. Übernatürliche Einblicke sind für mich innere Einblicke. Zuerst einmal, bevor du andere durchschaust und sagst, hör mal, Schwester, das und das ist in deinem Kopf. Nathanael dachte, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Weißt du, dieses äußere Denken, dieses äußere Erkennen, aber zuerst einmal das innere Erkennen, sich selbst verstehen, sich selbst begreifen, sich selbst erfassen, sich selbst die Dinge in den Griff bekommen, dass diese inneren Vorgänge, was geht in mir vor? Was geht in dir heute Abend vor? Ärgerst du dich über jemand? Bist du über irgendjemand verbittert? Bist du enttäuscht? Weißt du, du kannst mitten auf dem Höhepunkt deiner Erfolgsleiter sein und doch enttäuscht sein. Ist das wirklich alles gewesen, mein Gott? Unglücklich, innerlich? Weißt du, wir können äußerlich glücklich sein, aber innerlich unglücklich sein. Und deshalb ist es diese große Frage, wie sieht es bei mir innen drin aus? Bin ich mit mir selber zufrieden? Ist Gott mit mir zufrieden? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, steht in der Bibel einmal. Der Mensch Gottes vernimmt nichts, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Weißt du, du verstehst mich heute Abend vielleicht gar nicht, um was ich spreche. Wenn du wiedergeboren bist, von dem Moment der Wiedergeburt beginnt eine neue Entwicklung in deinem Leben. Du bist nicht mehr derselbe. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Anders kann er nicht das Reich Gottes wahrnehmen. Diese Wahrnehmung, du nimmst etwas wahr. Geistliche Einblicke. Du siehst, das gefällt Gott nicht. Obwohl es ganz normal ist, es ist kein Ärger, es ist kein Anstoß. Du tust nicht niemand was Böses, aber das gefällt Gott nicht. Und das ziemt sich ein Christen nicht. Ich werde nie vergessen, als wir sind eigentlich gläubig geworden ohne Großgemeinde. Wir hatten nachher später Gemeinde, aber am Anfang hatten wir keine Gemeinde. Wir sind so nur über Radio und Korrespondenz und Briefe, Rundbriefe und so weiter gläubig geworden. Und plötzlich, mein Vater ladet einen Nachbar ein, das sehe ich noch, ladet einen Nachbar ein zum Zeugnis. Wir sind in Bayern groß geworden, Damaskrug und Damaskrug. Und dann erzählt er, und richtiger so, und dann noch wieder eingeschenkt, und die sind am Schluss nach dem Zeugnis geben besoffen gewesen, beide. Also nicht vom Heiligen Geist, sondern voll vom süßen Bier oder gut vergorenem Bier. Die waren, weißt du, und dann hat der Heilige Geist zu meinem Vater gesagt, so nicht. Und da sind wir geheilt worden. Und weißt du, und dann, wenn man geheilt ist, man muss es nicht mehr. Dann bindet es einfach nicht mehr. Dann verstehen wir das Wort, was Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nichts knechtet und nichts bindet mich. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Sieht die Zusammenhänge nicht. Und zuerst einmal, bevor wir das innere Leben richtig begreifen, erfassen, wir müssen zuerst mal aufarbeiten. Da ist noch so viel aufzuarbeiten. Die inneren Enttäuschungen. Ich denke nur, die Emmausjünger, dieses Bild fasziniert mich. Diese Emmausjünger, sie laufen dem Heiland aus der Schule. Das sind Versager. Die Emmausjünger, die sind 3 Jahre lang mit dem Heiland gewesen, haben Haufen gelernt, Zeichen und Wunder gewirkt und dann, entscheidenden Moment, hauen sie ab, gehen sie stiften. Und rennen dem Herrn Jesus nach, weil der Herr Jesus nicht ihre Träume, ihre Vision erfüllt hat. Wir haben gehofft, du würdest Israels aufrichten. Und was ist passiert? Nichts. Wir müssen mit Enttäuschungen zuerst mal klarkommen. Und diese Enttäuschung, und so viel in unserem Leben ist kaputt, weil wir enttäuscht sind. Wir sind von Menschen enttäuscht, wir sind vom Partner enttäuscht, wir sind von Kindern enttäuscht, wir sind von unserem Beruf enttäuscht, wir sind von der Regierung enttäuscht, wir sind von allem enttäuscht. Wir hofften. Was sind deine Hoffnungen gescheitert? Und ich denke, da beginnt die Aufarbeitung, die innere Erlösung. Das mache ich am Sonntag noch weiter. Sonntag früh, von diesen falschen Vorstellungen, bist du völlig erlöst. Auch wenn du in die Gemeinde kommst, Pastor betet, Billy betet, legt die Hände auf, oder Stentons kommen, treibt ein paar Teufel aus, dann ist alles erledigt, Halleluja. Von wegen. Das ist nur aufgerissen. Das ist nur angekratzt. Jetzt, erst dann beginnt die Hauptarbeit, die Kleinarbeit, die Klempnerarbeit. Erst dann beginnt, jetzt beginnt es zu sortieren, was ist ja wirklich passiert. Und dann beginnt die Heilung. Und dann, die Heilung ist ein Prozess. Befreiung ist ein Prozess. Erlösung ist ein Prozess. Und nicht nur ein Prozess, eine Prozedur. Eine Prozedur. Und zwar eine ganz massive Prozedur. Da kommst du so richtig in die Mühle, da wirst du richtig zermalmt. Da sagst du, oh Gott, was bleibt von mir noch übrig? Das ist Erlösung. Wir müssen erlöst werden von falschen Erwartungen, auch Gott gegenüber. Weißt du, ich stecke hier was rein und unten kommt gleich was raus. Ich bete schon 7 Stunden und noch immer keine Erweckung. Hat jemand in einer Gebetsnacht mal gebetet? Falsche Erwartungen. Das gilt auch geschäftlich, das gilt auf allen Gebieten. Wir müssen erlöst werden von falschen Erwartungen, sonst zerbrechen wir, sonst erreichen wir das Ziel nicht. Zuerst hast du diese innere Aufarbeitung, dieses verkehrte Denken. Wir hofften. Und davon muss uns Gott erlösen. Wir müssen die Hoffnungen von ihm haben. Wir haben uns so viel zu Herzen genommen. Und dein Herz ist verletzt. Du hast so viel zu Herzen genommen. Da ein Stich und da ein Stich, da eine Verletzung. Da vergiftet, dort vergiftet, da was ein Übel ist und so weiter. Da angestoßen, dort angerempelt, dort irgendwie falsch angefasst, dort rausgeschmissen. Und all diese Dinge, diese Dinge passieren, oder hart angefasst. Unsere Probleme sind innere Probleme. Wenn wir einen Blick dafür mal bekommen, und ich bete, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dass wir den Blick bekommen, unsere wahren Probleme sind nicht die Probleme, die du mit den Nachbarn hast. deine Probleme sind innen drin. Du bist zu hellhörig. Oder du bist so spießbürgerlich. Oder was weiß ich, was wir alles noch sind, verstehst du? Wir nehmen die auf die Goldwaage alles und dramatisieren die ganze Situation. Die inneren Ängste. Eigentlich bist du ein sehr tapferer Kerl, aber sonst die inneren Ängste, innere Zweifel, die inneren Sorgen. Eigentlich hast du ausgesorgt, aber letztendlich, was passiert, wenn eine Inflation kommt? Dann diese Erlebnisse, die du so verinnerlicht hast. Es gibt Erlebnisse, die sind an dir runtergegangen, aber es sind Erlebnisse, die du sehr, 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 sehr zu Herzen genommen hast. Und du wunderst dich, warum läuft in meinem Leben alles schief? Ich denke nur in der Ehe, du hast vielleicht zu viel Pornobilder, Filme angeguckt oder zu viel Weibergeschichten gehört. Ich sage das erstmal so, verstehst du? So viel Skandale und so weiter und so viel Ängste, du hast das alles aufgenommen in dir. Und du wunderst dich, dass eigentlich wollte Gott Sex für die Ehe, dass du glücklich bist und so weiter. Und alles, was passiert ist, hat deine innere Freude, körperliche Freude, geistige Freude und seelische Freude zerstört und ruiniert. Und wir müssen diese Zusammenhänge sehen. Du kannst psychologisch verdrängen und im Teppich kehren, aber die kommen immer wieder hoch. In irgendeiner Kammer liegt es und es muss nur ein bestimmtes Wort fallen, nur muss eine bestimmte Stellung sein, muss bestimmte Haltung sein, muss ein bestimmtes Verhalten sein und schon ist der Teufel wieder auf dem Plan. Es gibt eine Möglichkeit, und das habe ich mal erlebt, persönlich. Ich habe etwas erlebt, etwas gesehen als junger Kerl. Und das hat mich so geschockt und jahrelang ging das so mit mir und so weiter. Und dann habe ich irgendwie, und ich war Prediger schon inzwischen, und ich konnte diese Bilder, bei bestimmten Situationen waren die Bilder da. War dieses Bild, was dort passierte, das habe ich vor mir gesehen. Denk nur, du hast die erste Leiche gesehen, den ersten Mordfall erlebt, denk mal, und so weiter. Und das sind solche Geschichten. So, du hast das gesehen und das geht immer nach. Wenn du dann noch siehst, noch im Bilder im Fernsehen oder Nachrichten oder sonst wo, oder hörst sogar, schon allein mir hat es ausgereicht, wenn ich was gehört habe, schon waren diese Bilder da. Habe ich den Heiland gebetet, Herr, lösche diese Erinnerung in mir aus. Und ich musste da wirklich Gott bitten um meine Erinnerung. Der Heilige Geist bringt zurück. Aber ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist auch in der Lage ist, Dinge so aufzulösen mit Säure, mit dem Blut Jesu Christi, dass es nie mehr hochkommt. Und ich muss euch sagen, wenn du mich jetzt genau fragst, ich soll es beschreiben, kann ich es nicht mehr. Ich habe so Blackout. Über diesen Fall Blackout. Und wir brauchen viele Blackouts in unserem Leben, weil wir so viel Frust erlebt haben, so viel Enttäuschung, so viel Verletzung, so viel Verwundung, so viel Stiche erfahren haben. Zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was nicht in den Schulbüchern steht, was ich euch hier gesagt habe. Der Herr sagt zu Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Deshalb, ich halte nichts von Seelsorge, wo sich mal hinsetzt und sagt, erzähl mir mal ein bisschen, plauder ein bisschen was. Es gibt Beichte. Also wenn du Schuld in dir aufgeladen hast und das sagst, ich möchte es aussprechen, und dann sagt der Prediger oder der Seelsorger, der Herr vergebe dir deine Sünden und geh hin in Frieden und sündige hinfort nicht mehr. Aber echte Seelsorge kann nur passieren, wenn der Heilige Geist aufdeckt und zudeckt. Der Heilige Geist muss aufdecken. Und das ist fantastisch, wie manchmal der Heilige Geist Dinge aufdeckt, die lange in der Vergangenheit zurückliegen, lange in der Geschichte, sogar in der Familiengeschichte weit zurückliegen, wie der Heilige Geist plötzlich Dinge aufdeckt. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Wir sollen nicht nur mit den menschlichen Augen sehen, sondern mit den göttlichen Augen. Was ist passiert? Übernatürliche Einblicke. Weißt du, und vielleicht manchmal musst du Mund halten und still sein. In manchen Situationen still sein. Ich denke nur an Jakob. Jakob hat seinen Vater betrogen, seinen Bruder betrogen. Und jetzt wird er betrogen. Und zwar auch lackiert. Und er hat nichts gemacht. Nicht rebelliert, als dieses blutgetränkte Kleid vom Josef kommt. Wir sehen, Jakob verhält sich ruhig, ist traurig, betroffen. Aber er weiß, das, was ich eingebrockt habe anderen, löffle ich jetzt aus. Und wir müssen auch manchmal in der Lage sein und auch die Zivilcourage haben. Wir wissen, Gott hat uns vergeben, aber ich muss es auslöffeln. Und ich habe festgestellt, das, was du anderen zufügst, das kann ich dir schriftlich geben, was du anderen zufügst, wird dir doppelt zugefügt. Oder dreifach. Oder vierfach. Mehr nicht. Aber was du anderen zufügst, wird dir und mir und uns zugefügt. Es fällt wieder zurück. wir bleiben nicht ungeschoren, aber in dem Augenblick, wenn Gott mir vergeben hat, ich kann sagen, danke Herr, also ich weiß, es ist furchtbar. Ich denke nur David. Wir haben gestern gehabt diesen Fall von David. Hör mal diese Geschichte, die Kassette, die von gestern an. David hat diese Sünde, bewusste Sünden. Also, weißt du, Sünde und Sünde, die muss ich noch auseinanderhalten. So viele Menschen haben Probleme mit der Sünde. Wenn ich ausrutsche und mir die Hand mal ausrutscht, Gott vergibt's, das ist für mich keine Sünde. Und wenn ich einen Fehler mache, einfach ich fahre und bin bei Rot durchgefahren, weil ich nicht mehr bremsen konnte oder nicht darauf geachtet habe, wo der Geist abwesend war, ist keine Sünde, verstehst du als solches. Aber wenn ich bewusst, alle bewussten Sünden, die rächen sich furchtbar. Und wir müssen den geistlichen Einblick haben, die bewussten Taten, alle bewussten Taten. Petrus hat den Herrn verleugnet, ist ausgerutscht. Der hat einen Dolch dabei gehabt, der wollte für den Herrn sogar sterben. Er hat also nicht die Absicht gehabt, den Herrn zu verleugnen. Er ist nicht mit der Absicht im Hof des Pilatus hingegangen, um den Herrn zu verleugnen. Judas hat sich vorgenommen, den verkaufe ich. Und schon lange bevor, als bei der Salbung in Bethanien, als die Maria Magdalena Jesu Füße salbte, kam Satan in sein Herz. Geistige Zusammenhänge. Weißt du, es kann in einem gesegneten Versammlung, einer wird gesegnet, bei einem fährt der Teufel raus und bei dem anderen fährt der Teufel rein. Und Satan erfüllte Judas Herz. Und von dem Moment hat er, als der Herr nicht seinen Wunsch erfüllte. Und Geschwister, es ist immer gefährlich, wenn Gott nicht unsere Wünsche erfüllt. Wenn Gott nicht Geschäft mit uns macht, wenn er nicht auf unsere Vorschläge eingeht. Ach, wir hätten es verkaufen können und dann hätten wir den Armen das Geld geben können. Was hätten wir mit diesem Geld da machen können? Aber der Herr wollte, dass die Frau das so macht. Und sie hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Und Satan erfüllte Judas sein Herz. Und dann, das hat er mitgetragen. Weißt du, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, ein halbes Jahr wahrscheinlich. Du musst vorstellen, das hat er in seinem Herzen. Und ich werde Geld machen. Ich mache schon Geld, ich schlag Kapital aus diesem Jesus und verkaufe ihn für 30 Silberlinge. Das war eine bewusste Tat. Oder David hat eine bewusste Tat. Weißt du, es wäre keine Sünde gewesen, wenn er unterwegs irgendwo mal Sex gehabt hätte. Sich irgendwo vergangen hätte, unterwegs. Aber nein, er geht spazieren, ist nicht im Kampf und sieht da unten diese Frau und sagt, die hole ich mir. Oder mit so Hinterlist sogar den Mann beseitigt. Sogar voll Gottes Schande zufügt, wir ziehen uns schnell zurück, dass der Uriah fällt. Also diese bewusste Handlung. Und deshalb ist es so wichtig. Vieles weißt du nicht und fragst, mein Gott, warum passiert bei dem und dem so und so und warum sind die Resultate so und so? Du weißt nicht, was für Knülche manche sind. Was sie sich eingebrockt haben. Vier Söhne Davids mussten dran glauben, sind gestorben. Die hätten leben können. Wie glücklich wäre die Familie gewesen. Aber diese eine bewusste Sünde. Und deshalb die Sünden der Väter. Die Sünden der Vorfahren, das spielt auch noch eine große Rolle, was bewusst gemacht worden ist. Ich muss vorstellen, die Juden enteignet. Ich möchte nicht wissen, wie viele Besitz noch haben von enteigneten Juden. Und wenn ich so manche Häuser besuche, und ich kenne hier manche Familien, da hängt ganze Galerie voll mit Bildern, die einst den Juden gehört haben. Und sind noch stolz von meinem Vater und der Vater. Und wir wundern uns, wenn dann irgendwelche Blockaden da sind. Die Wohnung voll Bilder, die den Juden gehören. Und man denkt nichts daran. Weißt du, der Jude lebt nicht mehr. Der existiert nicht mehr, dem die Bilder gehört haben. Aber der Geist ist da. Der Geist, dem die Bilder gehört haben und dem man weggenommen hat. Und alles, was man anderen Leuten wegnimmt, wird uns auch weggenommen. Weißt du, dieses Weggenommene. Und ich habe in Heilbronn eine Familie gehabt, die war noch so glücklich, sie haben ein Haus, kein Mensch in der Stadt Heilbronn wollte das Haus kaufen. Die natürlich haben es gekauft und danken und so weiter. Und die wussten aber ganz genau die Geschichte, das wurde einem Juden weggenommen, einer jüdischen Familie, die sind in Konzentrationslager, die ganze Familie umgekommen und so weiter, wird im Blut bezahlt. Und dieses Haus wollte eigentlich kein Mensch haben. Das war wie verfluchtes Haus. Da lag Blutschuld auf diesem Haus. Lag sehr verkehrsgünstig, war ein schönes Haus, ein schöner Garten noch dazu und so weiter. Und die zogen rein als Kinder Gottes. Gläubige, wir danken Gott. Auch uns macht es nichts aus. Die ganze Familie ist auseinandergegangen, ein Unfall nach dem anderen. Da ist kein Segen auf diesem Haus gewesen. Und das Haus ist versteigert worden zum guten Letzt jetzt. Als ich neulich in Süddeutschland war, habe ich gehört, das Haus ist jetzt in fremde Hände. Und die haben das ganze Geld weg und der Mann sitzt im Gefängnis sogar, der so glücklich war, dass das Haus ihnen gehört. Weißt du, da liegt kein Segen. Und wir wundern uns, warum liegt auf manche Häuser, auf manche Familien, auf manche Situationen kein Segen. Du brauchst einen Durchblick, und damit man aufarbeiten kann, diese Sachen. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Du wirst auf natürlichen Weg, weißt du, die Leute zeigen den Vogel. Gerade diese Familie, wo ich da mit diesen Bildern hier in Berlin gesagt habe, weißt du, ich würde keine dieser Bilder aufhängen. Dann sagte, weißt du, du übertreibst das. Aber dich übertreibst nicht. Und Gott übertreibst auch nicht. Ich übertreib's nicht. So. Unsichtbare Welt. Und von drüben kommen unsere ganzen Informationen, kommt unser Trost. Johannes auf der Insel Patmos. Er wurde innerlich gestärkt. Neue Jerusalem, Stadt Gottes, Halleluja. Er sieht den Abfall der Gemeinde, er sieht den Antichristen, er sieht den falschen Propheten, aber er stürzt nicht. Das Ende ist ein Happy End. Und er hat die Todeslinie überschritten, im Pech getaucht, dort auf dieser Sterbeinsel, verbannten Gulag, auf diesem Gulag dort, Gulag-Archipel. Aber dort hat er die Herrlichkeit des Herrn geschaut. Die Herrlichkeit des Herrn geschaut. Einblick in die unsichtbare Welt. Wir haben gestern auch gehabt, oder bin nicht mehr dazugekommen groß, Satan zeigte Jesus alle Reiche dieser Welt, alle Größen, alle Highlights. Oh, da zeigt der Reichstag, da zeigt der Weißes Haus, da zeigt der Kreml, da zeigt er alle Militärparaden und alles, was die Supermächte alles haben und so weiter. Wenn der Teufel es fertig bringt, Jesus sogar alle Herrlichkeiten zu zeigen, wie viel mehr zeigt er uns alle Herrlichkeiten dieser Welt? Du musst nicht viel machen, nur mich anbeten. Und so viele haben dem Teufel ihre Seele verkauft. Ganz besonders, was Kunst ist. Ich frage mich manchmal, wie haben die das so geschafft? Große Künstler. Weißt du, von nichts kommt nichts. Entweder sind sie mit Gott im Bund oder sie sind mit dem Teufel im Bund. Entweder ist man mit Gott im Bund oder mit dem Teufel im Bund. Paganini, der große Geiger und Spieler, der in aller Liebe, wir dürfen die Leute stehen und lassen, aber der wurde beleidigt in einer Kneipe, er musste um Geld spielen, als armer Student, hat kein Geld gehabt, da gibt jemand ein paar Gulden in einem Rasthaus, wo zu Gast ist ein reicher Mann, sagt, bitte hören Sie auf mit dem Gepiepse. Und es hat er sich so verletzt, dass er sagt, nein, meine Musik, oder dachte, er spielt sehr schön, mein Gepiepse. Also und dann sagt er, und dann hat er so eine Stunde erlebt, in seinen Biografien kommt es, dann ist ein Meister begegnet ihm. Und wenn die Leute schon mit Meister kommen, dann ist es kein guter Meister. Und so weiter. Ein Meister und dann macht er einen Handel, wenn ich spiele. Und er hat dann, wenn er seine Konzerte gab, weißt du, dann gespielt und eine Seite nach der anderen platzen lassen, reißen lassen. Und dann hat nur noch auf einer Seite weitergespielt. Das war Applaus, das war Kunst. Der konnte Musik spielen, aber seine Seele ist unglücklich gewesen, weil er mit dem Teufel einen Pakt, sagt man. Aber so viele Menschen, die so etwas Erstaunliches zustande bringen, super Leistungen bringen, aber mit dem Teufel im Bund. Was nützt es, wenn du nachher in der Hölle bist, wenn du nachher Pein leidest, wenn du nachher unglücklich bist? Du hast hier Erfolg. Aber was nützt dir der Erfolg dir nachher da drüben? Nützt der Erfolg auch da drüben was? Lieber, du hast Misserfolge hier. Und aus drüben Erfolge. Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, nicht gegeben, sondern mein Geist. Also geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Und Jesus sagt in Johannes 15, meine Schafe hören meine Stimme. Und einem anderen folgen sie nach. Das heißt also, es gibt genug Stimmen drumherum, die nicht die Stimme Gottes ist. Und ganz besonders, ich habe ja euch schon erzählt, Kübler-Ross in ihren Büchern über das Leben nach dem Tod und so weiter. Und das hat mich so fasziniert. Alle erleben diese Stimme, da erscheint ein Licht. Und dann kommt eine Stimme, komm, so eine sanfte, friedliche Stimme. Und 150 Leute interviewt sie und befragt sie und bei allen das Gleiche. Und ich habe irgendwie dann, mich hat einfach der Zorn gepackt oder was weiß ich. Ich habe gesagt, das darf doch nicht möglich sein. Ich glaube an Jesus und mir soll das auch das Gleiche passieren, dass da ein Licht erscheint. Ist das Licht Gottes oder was ist das? Und ich habe festgestellt, dass es, weißt du, der Teufel erscheint, verstellt sich als Engel des Lichts, spätestens an dieser Sterbestunde. komm. Und dann habe ich Howard Pittman, einen Bruder gehabt aus USA, ein Pastor. Ich sagte, hör mal, wie war es bei dir? Und ich wollte es genau wissen, wie es bei ihm war. Bei ihm war es genauso. Da kam eine Stimme und er sagte, komm. Und Licht erschien und so weiter, komm. Und dann sagte, Herr, bist du's? Und die Stimme hat nicht sich identifiziert, hat sich nicht zu erkennen gegeben. Wer ist das? Und Geschwister, deshalb, wir brauchen Einblick in die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt muss sich identifizieren. Was für Geist spricht aus dir? Was für Geist ist es? Wie heißt du? Hat der Herr die Mächte gefragt. Und dieses Licht hat nicht geantwortet und diese Stimme hat nicht geantwortet. Ist weg. Und dann kommt der Engel des Herrn und dann sagt er, gut, dass du nicht auf diese Stimme gehört hast. Aber weißt du, ich konnte es nicht verhindern, denn der Fürst dieser Welt ist noch der Fürst dieser Welt bis zuletzt. Und er hat das Sagen. Und deshalb sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und so wichtig, dass selbst in der Todesstunde, dass du darauf vorbereitet bist. Jesus, bist du's oder bist du's nicht? Und jemand anders, mit dem will ich nichts zu tun haben, lieber gehe ich in die Hölle. Mit jemand anders will ich nichts zu tun haben, wenn es nicht Jesus ist. Und der Teufel, so viele Menschen, ahnungslose Christen werden in die Ewigkeit abgeholt und dann müssen sie in Fegefeuer. Lassen wir mal Katholiken noch so weit. Dann müssen sie dort unten dieses ganze Elend, bis der Herr die Gefangenen Sions befreit. Die Gefangenen Sions, das sind diese Gefangenen Sions, die aus Dummheit, Blindheit, Taubheit, Unwissenheit, Ahnungslosigkeit, weil sie sich nicht informiert haben besser vorher und weil sie Hirten gehabt haben, die sich nur selbst geweidet haben und nicht die Herde geweidet haben. Und dann landen sie ins Fegefeuer. Lassen wir mal, nicht als solche, sondern einfach diesen Zwischenraum. Und dann, Herr, wo bin ich? Herr, ich habe nicht deswegen an dich geglaubt. Deswegen bin ich dir nicht nachgefolgt, und dass ich hier lande. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus hat das Gefängnis gefangen geführt. Nicht umsonst steht das drin. Und er stieg hinab und hat den Geistern gepredigt. Und was du brauchst, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, dein Geist braucht eine Predigt von Jesus. Dass Jesus deinem Geist predigt. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis. Ich rede, das ist nur Rede. Aber der Geist Gottes muss zu uns reden. Weißt du, deine Heilung. Wenn 100 Leute sagen, du bist geheilt, das nützt nichts. Jesus muss dir sagen, du bist geheilt. Jesus muss dir sagen, du bist befreit. Jesus muss dir sagen, du bist gesegnet. Und ich erlebe das immer wieder. Jesus begegnet den Menschen selber. Herr, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Du kannst es nicht. Du kannst nur zureden, du kannst die Menschen zu Jesus bringen, zu Jesus führen. Er muss die Hauptarbeit tun. Er muss die Kranke berühren. Und wenn Jesus in dein Krankenzimmer hinkommt und wenn du Kranke besuchst, geh nicht nur selber hin, sondern bring den Menschen Jesus hin. Und sag, Jesus, ich gehe hin. Also ich kann diese kranke Person nicht, ich kann mit der Person nichts anfangen, aber berühre du diese Person. Und dann gehst du und dann kommt der weiße Mann. Oder die weiße Frau, kann auch ein Engel Gottes sein, muss ja nicht unbedingt Jesus dabei gewesen sein. Diese weiße Gestalt, und ich habe euch erzählt, was in Kairo im Fernsehen lief, als unser Merkel da unten war, Frau Merkel unten war. Da lief im ägyptischen Fernsehen, da diskutieren sie immer noch die Imane und in der Islamschule. Und zwar, das ist Mutter und Kinder, die sind erschlagen worden, vergraben worden und die Mutter von erstochen oder erschlagen und dann sieht ein Kind, ein 8-jähriges Kind und dann ein kleines Baby ist dabei. Und die Geschichte ganz schnell und kurz zu machen. Aber ich will nur sagen, unsichtbare Welt existiert. Die Mohammedaner erleben das vielleicht viel eher als die Christen im westlichen, aufgeklärten Abendland, weil sie schon dem Evangelium, diesem Sinnlichen viel zu weit weg sind. Die sind nicht mehr dafür offen. Die sind nur Materialismus. Geld, Dollar oder Euro oder was es auch ist. Die haben keinen Bezug offen mehr. Aber die Wüstenleute und so weiter. Und die Geschichte ist ganz kurz und schnell, um zu machen. Hilft mir, dass ihr da ganz schnell durchkommt. Auf jeden Fall, 15 Tage später ist auf dem Friedhof eine Beerdigung und wer steht da? Das Mädchen mit dem Kind. Und die, aus der Familie auch eine weitere Beerdigung, ein Onkel. Und wir Kinder, wo kommt ihr? Wo wart ihr die ganze Zeit? Ja, wir sind, der und der hat uns erschlagen, Mutter ist begraben, da kam ein weißer Mann mit blutenden Händen, muss es vorstellen. Und die Imane sagen, das muss Jesus gewesen sein. Weil die glauben ja auch an Israel. Und so, das muss Jesus gewesen sein. Dieser weiße Mann, der hat meine Mutter mit ausgegraben und mitgenommen. Und uns hat er ausgegraben und hat gesagt, geht nach Hause. Und wir sind jetzt hier. Und die waren entsetzt. Sogar das im Fernsehen, dieses Interview, die Journalisten, die nicht also gottgläubig waren, die sagten, also es muss Jesus gewesen sein, der die Kinder ausgegraben hat, denn die waren verscharrt. Und die haben auch zeigen können, wo sie vergraben waren und wo die Stätte war, auf dem Friedhof und so weiter. Sie konnten es genau sagen. Also schon ergreifend, Jesus erscheint und hilft den Menschen, grabt sogar sie aus. Ist das nicht großartig? Mit blutenden Händen. Ich habe die Kälte, Prophet Hesekiel sagt, ich habe die Kälte allein getreten und kam mit diesem blutverschmierten Kleid nach Hause. Der Herr arbeitet allein an unserer Erlösung. Der Herr arbeitet allein. Einblicke, Zusammenhänge in der unsichtbaren Welt. Der Himmel muss uns berühren. Der Herr muss uns besuchen. Auch Niederlagen. Ich denke nur, wenn etwas verflucht ist, lass mich nochmals ganz schnell zurückkommen zu diesen Verfluchungen. Josua hat in Jericho verflucht und gesagt, von dieser Stadt, wir wollen nichts. Lass alles, was in dieser Stadt ist, lass in Schutt und Asche untergehen. Aber da war Aachen dabei. Der hat heimlich so einen babylonischen Mantel mitgenommen und hat, das war gut ausgesehen, und auch noch ein bisschen dies und jenes mitgenommen, so für sich, gar nicht so ahnungslos. Und dann hat's, kein Mensch hat es gesehen, keiner hat's gemerkt, aber es war unter einem Bann von der Stadt, nehmen wir nichts. Du musst vorstellen, wenn ein Fluch ausgesprochen ist, dieser Fluch gilt. Und dieser Fluch wurde sogar, und dass es göttlicher Fluch war, das hat noch 400 Jahre später, ging es in Erfüllung. Wer die Tore setzt von Jericho und wer die Mauer, den Grundstein legt und so weiter, der verliert seinen ersten beziehungsweise seinen letzten Sohn oder wird sterben. Nach 400 Jahren hat sich dieser Fluch über Jericho, bei Wiederaufbau Jericho, sich erfüllt. Aber der Aachen hat etwas mitgenommen. Und was passiert? Bei der nächsten Schlacht haben die in Ai eine Niederlage. Der Stadt Ai. Eine Niederlage, und die haben gedacht, das machen wir mit links. Also Jericho ist die Hauptstadt gewesen, und bei einem Nachbardorf, da machen wir das mit links. Die wurden so zusammengeschlagen und so weiter, also wirklich eine ganz gewaltige Schlappe erlebt. Und dann sagt Josua, da muss was passiert sein. Wer hat etwas vom Verbannten genommen? Und dann wurden die gewürfelt, Lose gezogen, damals gab es den Heiligen Geist noch nicht, hat man gewürfelt und ist erstaunlich, dass sogar beim Würfeln, dass man sogar auf den Aachen gekommen ist. Und sagen wir mal, was hast du getan? Was hast du genommen? Und dann muss er rausdrücken, was er genommen hat. Und als dann das rausgegeben wurde, das verbannt wurde, mitverbannt wurde, dann hat das Volk Gottes wieder Sieg gehabt. Weißt du, da kann einer in deiner Familie, du kannst richtig stehen als Hausvater, Hausmutter, aber einer deiner Kinder steht nicht in Ordnung. Und über diese Nische kommt der Teufel ins Haus. Oder in der Gemeinde, ich kann als Pastor beten, fasten und wir können singen, halbe Gemeinde, dreiviertel Gemeinde, 95% der Gemeinde, die können Feuer und Flamme sein, aber da ist irgendjemand, zwei, drei Leute, die machen dem Teufel Tor und Tür auf. Und wir wundern uns über die Niederlage. Und wir fragen uns, was ist los? Warum dieser Rückschlag? Weil etwas Verbanntes irgendwo sitzt. Oder wir sehen auch beim Gehasi, der Naaman wurde gereinigt und geheiligt, Zusammenhänge in der unsichtbaren Welt. Und dieser Gehasi ist aussätzig, was es auch immer heißt. Aussätzig ist ausgestoßen und so weiter, hat keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Und du fühlst dich immer überall Außenseiter und fragst dich, was ist passiert, warum bin ich immer und überall Außenseiter? Ich bin kein Insider, komme nirgendwo richtig rein. Ich kann mich bewerben, ich kann schmusen, ich kann auf alle vier kriechen, ich kann Füße küssen, ich kann alles machen. Ich komme nicht rein. Weder in der Gemeinde, noch im Club, noch irgendwo anders. Ich komme nicht rein. Also bin immer ein Außenseiter. Und weißt du, was das Problem war beim Gehasi? Der Prophet hat gesagt, nimm mit, ich will nichts von dir haben. Der rennt nach und sagt, weißt du, mein Herr hat sich doch anders überlegt, wir brauchen noch vier Kleider, wir brauchen noch das, ein paar Silberstangen, ein bisschen Geld und so weiter. Ja, sagt, nimm so viel, du kannst und nimm mit. Und er kommt nach Hause und Elisa ist beim Beten und sagt, Gehasi, wo warst du? Wo warst du? Und so weiter, wo warst du? Und dann musst du bekennen und dann sagt Gott, das, was von dem gewichen ist, Aussatz, das wird bei deiner Familie ewiglich bleiben. Deine Söhne, Gehasi und seine drei Söhne, die haben Aussatz. Und der Aussatz sitzt bis heute wahrscheinlich bei ihnen, wenn es irgendwo noch Nachkommen von Gehasi gibt. Zusammenhänge in der unsichtbaren Welt. Und du fragst dich, warum sind meine Kinder aussätzig, warum sind meine Enkel aussätzig, warum sind meine Urenkel aussätzig, bis in 10. Generation vielleicht. Warum sind sie aussätzig? Geistige Zusammenhänge. Oder genauso die Juden, die haben Krieg. Und die werden Krieg haben, bis nach Jesus wieder nach Hause gegangen ist. Schwert wird vom Hause Davids nicht weichen ewiglich. Wegen dieser Sünde, was passiert ist. Das Schwert wird nicht weichen vom Hause Israel und so weiter. Ewiglich steht das in der Bibel. Also die werden immer kämpfen haben, werden immer angegriffen werden, werden immer zu Waffen greifen müssen, was es auch immer ist. In der Bibel steht, kehrt aus den alten Sauerteig, was es auch immer ist, diesen Salpeter aus den Steinen der Frauenkirche. Oder wenn der Heilige Geist bestimmte Dinge aufdeckt. Denn diese Dinge, wenn wir sie mitschleppen, mittragen, die werden uns zum Verhängnis. Und wir brauchen deshalb übernatürliche Einblicke und gesalbte Augen für diese Situation. Normalerweise auf normalen Weg des Ratio, des Verstehens werden wir nicht begreifen. Aber der Heilige Geist muss unseren Horizont wegnehmen. Ihre Augen wurden gehalten bei den Emmausleuten. Und dann beim Brotbrechen der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, plötzlich gingen ihnen die Augen auf und sie merkten, es war der Herr. Uns müssen die Augen aufgehen und die gehen uns erst auf in einer intimen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. In einer persönlichen Gemeinschaft, in einer persönlichen Beziehung zum Herrn Jesus. Das Verborgene, das uns umgibt, muss uns aufgedeckt werden. Durch das Licht Gottes, durch die Verkündigung Gottes, durch die Botschaft Gottes. Das Zukünftige muss uns mitgeteilt werden. Auch Dinge, die in unserer Umgebung drumherum passieren. Weißt du, dann kannst du auch ganz anders das Leben genießen, wenn Gott dir die Augen geöffnet hat. Dann kannst du auch am Tisch des Herrn sitzen und im Angesicht deiner Feinde deckt der Herr den Tisch. Weißt du, dann siehst du plötzlich die Welt mit ganz anderen Augen. Dir müssen die Augen geöffnet werden über geistliche Dinge. Ich denke nur, du bist so verzweifelt, verzagt. Warum geht's bei mir nicht vorwärts? Warum werde ich so bedrängt? Also bald werden wir aussterben. Mit uns ist bald zu Ende und dergleichen. Und dann sagt der Herr, oh mein Gott, öffne doch dem Knecht die Augen, dass er sehen möge, dass bei uns mehr sind als bei der Armee, was hier uns umlagert. Bei uns sind wir. Und dann öffnet der Herr dem Knecht die Augen und was sieht er? Ein Berg voll feuriger Rosse. Du brauchst Einblick in der unsichtbare Welt, damit du siehst, ich bin kein Einzelkämpfer. Ich bin nicht allein in dieser Welt. Ich bin nicht verlassen. Um mich herum ist ein Berg voll feuriger Rosse. Weißt du, was das heißt? Und zwar nicht nur eine Kanone, 1000 Kanonen donnern. Halleluja. Und sagt dann, ein Berg voll feuriger Rosse. Versteht ihr? Der Prophet hat noch keine Ahnung gehabt, was Maschinengewehre sind, Kanonen sind und ganze Schusswaffen von heute. Weißt du, das ist Donner. Die ganze Allmacht Gottes, ein Berg voll feuriger Rosse umgibt dich und mich, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir sehen nicht. Wir denken, ach mein Gott, ich bin so allein in meinem Zimmer. Ich bin so einsam, oh Gott. Hör auf doch mit deiner Einsamkeit. Wenn du sehen könntest, bei dir sind Legionen von Engeln anwesend. Jesus hat nicht gebraucht, diese Legionen, aber du brauchst es. Legionen von Engeln. 6000 Mann. Kannst du das vorstellen? Du kannst 6000 Engel anfordern, wenn du brauchst. Herr, ich habe Angst, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht musst du durchs Gebüsch gehen. Vielleicht musst du da abseits gehen, so ein Damm. Du musst, ja. Und du kannst antworten, Herr, schick mir Engel. Einer meiner ersten, also ich habe die Bibel gelesen, dann habe ich Bunyans Pilgerreise gelesen und dann habe beim Gärtner damals in der Baptistengemeinde, da gab es ein Buch, das wurde so, sind gesammelte Geschichten, die Suche, dieses Buch. Mein Schwiegersohn sucht auch schon, mit dem Baby habe ich auch gesucht, nicht gefunden. Alles mögliche finde ich, aber das finde ich nicht. Engeldienste. Das sind so Kurzgeschichten gewesen, wie Menschen Engeldienste erlebten. Und da war faszinierend, da ist ein Bruder, der hat gesagt, ich gehe in diesem Dorf und ich predige und die Geschwister haben gesagt, Bruder, du kannst nicht kommen. Unterwegs haben sich Banden sich zusammengeschlossen. Die werden dich unterwegs erschlagen. Die haben sich geschworen, der kommt nicht lebendig in unser Dorf. Und er geht und nimmt seine Aktentasche. Früher ging man mit der Aktentasche, mit der Bibel. Und er ging zu Fuß da durch Wäldchen und geht singen und so weiter. Und kommt und fängt an zu predigen. Und dann kommt eine ganze Bande rein. Die sind still. Und die sind ganz ruhig, so ein bisschen unruhig, so gucken, was da los ist. Und die sind entsetzt. Und die sagen, wo sind die zwei Männer, die mit ihm mitgegangen sind? Das waren so richtige Bullen, die mit ihm mitgegangen sind. Und die haben ihn begleitet, links und rechts. Und wir konnten nichts antun. Wir konnten ihm nichts antun. Die haben diese Bullen gesucht, diese Bodyguards. Engel, dienstbare Geister, das hat mich fasziniert. Wir sind nicht allein in dieser Welt. Der Herr sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine ewige Zusage. Der Heilige Geist ist mit uns und die himmlischen Heerscharen. Dieses Buch hat mich so fasziniert. Engeldienste. Wir dürfen mit Engeldienste rechnen. Ein Berg voll feuriger Rosse. Da stehst du nicht allein auf dem Breitscheidplatz oder Leopoldplatz. Da ist der Himmel bei dir. Die sehen es bloß nicht. Und die müssen es auch nicht sehen. Und man muss nicht alles an die Nase binden. Als ich hier in Berlin auf dem Breitscheidplatz anfing, da kamen Leute, Journalisten und sagten, also ihren Mut möchte ich haben. Ihre Kühnheit, stehen Sie da auf dieser Kanzel und predigen. Und wir haben zwar Leute platziert, aber zuerst haben wir gebetet und gesagt, lieber Heiland, wir nehmen diesen Platz ein, dieser Platz ist jetzt dir geweiht. Und hier, worauf sich unsere Füße stellen, das Land gehört uns. Und das ist jetzt unser Land. Und das gehört uns. Und dann haben wir gebetet und den Platz eingenommen und gepredigt. Und kaum Störungen gehabt. Und die Leute waren, weil die Leute haben Schiss. Lass mir das sagen. Wenn jemand da vorne allein steht und predigt, also der muss Kühnheit haben. Der hat was drauf. Weißt du, wenn du da mit einer ganzen Mannschaft von 1000 Mann kommst, bist du ein Waschlappen. Weißt du, das kann jeder Depp. Aber allein irgendwo hinzugehen und zu wissen, der Herr ist bei mir und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn dann hinzugehen und sagen, so spricht der Herr. Mach bitte Platz. Geschwister, und das ist dieses Gottesbewusstsein, dieses Sendungsbewusstsein haben. Weißt du, diese Einblicke in der geistigen Welt, ich bin nicht allein auf einsamen Posten. Wer das glaubt, der hat die Bibel nicht gelesen. Der hat keine Ahnung von Offenbarung. Der weiß nicht, was der Heilige Geist uns alles zur Verfügung stellt. Die ganze Armada. Nicht nur Armee, eine Armada. Eine Legion kann angefordert werden. Das Verborgene erkennen, das Verborgene sehen. Daniel. Gott gab Daniel das Verborgene zu sehen. Weltreiche zu sehen, Königreiche zu sehen. Verborgenes. Die Bibel sagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Das Verborgene zu sehen. Und es fängt, bevor du anfängst, ganz groß die Welt zu sehen, was alles passiert, musst du anfangen, zuerst einmal deine Position richtig zu beurteilen. Wo ist der Mittelpunkt der Erde? Die Juden, die Rabbiner sagen, da wo ich stehe, ist der Mittelpunkt der Erde. Hier, da ist der Mittelpunkt der Erde. Jetzt kann man sich streiten. Da wo ich stehe. Der Herr ist da, wo du stehst. Wenn du das begreifst, das ist der Mittelpunkt der Erde, des Universums. Da, wo ich stehe. Und dann gehst du ganz anders. Dann gehst nicht mehr du zu den Leuten, sondern der Herr geht, du bist nur noch Christophorus, dieser Christusträger. Und du bringst den Christus zu den Menschen und sagst, Herr, mach du das jetzt. Mach du das jetzt. Leg du jetzt die Hände auf. Rede du jetzt zu den Menschen. Und dann gehst du hin und dann bist du still und machst die Augen zu und plötzlich, was ist mit ihnen los? Du bist nicht eingeschlafen. Du bist nur mit drüben verbunden. Weißt du, und wir müssen vielleicht manchmal, um die geistige Einblicke zu bekommen, unsere äußeren Augen schließen und damit die inneren Augen aufgehen. Aber solange wir noch so viel an das Irdische hängen, an das Sichtbare hängen und so weiter, ich weiß nicht, ob du schon mal in Delirium warst. Da klebst du an der Decke, im Fieber, und siehst die Welt von oben. Und dann siehst du, wie die mit dem Rettungswagen kommen und alles zusammensammeln und was sie sonst noch alles machen. Weißt du, du solltest von oben dich sehen, mit den Augen Gottes dich sehen, von der Herrlichkeit Gottes, nicht im Fieber, sondern im Feuer des Heiligen Geistes. Von oben. Übernatürliche Einblicke sind nötig. Jesus sagt, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Ist es dir gegeben? Bist schon drauf? Und ich habe festgestellt, wenn du einmal drauf bist, wenn du einmal erlebt hast, wenn du einmal den Sprung geschafft hast, dann traust du das nächste Mal noch viel mehr. Dann hast du noch mehr Durchblick, noch mehr Einsicht, noch mehr Verständnis. Du brauchst also diesen Sprung. Um Einsicht zu bekommen, du brauchst ein verständiges Herz. Ein sehr verständiges Herz. Nicht nur von hier zu verstehen. Und auch nicht nur von hier, sondern von hier, vom Herzen. Ein verständiges Herz. Dass man die Gegenwart Gottes begreift. Dann muss man nicht sagen, der Herr ist da oder nicht, und wir fühlen die Gegenwart Gottes. Es geht nicht um ein Gefühl. Einblick. Und zwar Einblick vom Wort Gottes her.
Petrus sagt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern wir sahen seine Herrlichkeit. Kein Fata Morgana, keine Vision, kein Traum, keine Offenbarung. Wir sahen seine Herrlichkeit. Hier geht Gott. Wir haben mal in der Gemeinde drüben, da war eine Versammlung, das ist so was Merkwürdiges, man erlebt das nicht jeden Tag. Da war die Salbung so gewaltig, wie Schlangenlinie kam zur Heilungsbewegung. Der plötzlich, nicht alle sind geheilt worden, aber als wenn der Engel Gottes durchgegangen wäre. So wie eine, so, zickzack, von Gott berührt. Weißt du, der Herr ist durchgegangen. Und wir sollten auch, wenn wir beten, Leute, das ist auch noch der nächste Punkt, das nächste, was ich noch ansprechen möchte. Wir können und wir müssen nicht für jeden beten. Der Herr muss uns zeigen, der ist es. Amen. Der ist es. Die da hinten ist es. Und lieber ist gar keiner, für den wir beten, aber wir haben nur die, die Gott will, dass man für die betet. Wir sollten also auch da Geistesleitung haben, Einblick in die geistige Welt, der ist es. Als, ich glaube, Petrus war, als er sah, dass er glaubte, sagte, steh auf, du bist gesund, was machst du? Warum sitzt du noch auf deinen Stuhl? Steh auf. Da, Kenneth Hagin schreibt in einer seiner Bücher, wie man mit der Vision mitgeht. Mit der Offenbarung Gottes mitgeht. Mit dem Einblick Gottes mitgeht. Und wir sollten immer darauf achten, wie arbeitet Gott? Und wir sollten nur nachlesen, was Gott übrig lässt. Was er nicht gemacht hat. Du bist nachhelfen, sondern steh auf. Gucken, wie Gott arbeitet. Das ist eigentlich die Einsicht, wie der Heilige Geist geht. Und weißt du auch nicht überall missionieren. Ich denke, wir gehen in eine neue Phase von Evangelisation. Wir sollen uns auch da vom Herrn zeigen lassen, wer ist es, den wir ansprechen müssen. Vielleicht stehen wir eine ganze Weile als Straßenmissionare auf der Straße und gucken mal so zu und beten und so weiter. Und plötzlich sagt der Herr, die da hinten, geh da hin. Und sowas habe ich schon so oft erlebt, wenn ich so draußen auf der Straße war. Weißt du, du bereitest dich vor, und ich habe mich vorbereitet, ich habe eine ganze Handvoll Traktate, die will ich dort in Augsburg auf der Straße verteilen. Und ich sitze in meiner Straßenbahn und bete und bereite mich innerlich vor und sage, lieber Heiland, ich möchte jetzt dein Bote sein, dein Diener sein, segne die Zettel, die ich jetzt in der Hand halte und so weiter. Und ich sitze so in der Straßenbahn und plötzlich sagt der Herr, der da braucht Jesus, steig aus und gib ihm Zeugnis. Und ich gucke geradeaus und sage, danke Jesus, Halleluja, segne den Mann da drüben und ich fahre weiter. Du, mein Stuhl, obwohl es Sommer war, ich dachte, die haben Heizung aufgedreht und war so voll Power und so voll und es wurde so heiß und ich habe nicht mehr ausgehalten. Dann sagt der Herr, du würdest 1000 Traktate auf der Straße verteilen, aber einem Zeugnis zu geben, dazu bist du zu feige. Und so weiter. Und ich sitze da und rutsche von einer Seite auf die andere, also bin richtig nervös geworden und dann steige ich aus und habe gesagt, mein Gott, bin ich schon aus diesem Feuerwagen, bin ich draußen. Und dann sage ich, Herr, was soll ich tun? Und dann sagt der Herr, gehst zurück und gibst dem Mann. Und dann habe ich ein Zeichen von Gott mir erbeten, wenn der immer noch dort steht, werde ich fragen. Und dann tatsächlich stand er noch da. Und dann sage ich, guten Tag. Und dann erzähle ich, was passiert ist. Gott schickt mich zu Ihnen. Kann ganz frei wegreden, weil Gott mich zu Ihnen tatsächlich geschickt hat. Ich habe das nicht rausgesucht. Gott schickt mich zu Ihnen. Und erzählte mir, ich saß hier in der Straßenbahn, fuhr vorbei, habe sie gesehen. Gott hat mich sehr aufmerksam gemacht. Aber ich war Gott ungehorsam, bin weitergefahren bis zur nächsten Station. Und dann steige ich aus. Und dann bin ich hierher gelaufen, habe Gott gesagt, Gott oder Herr, wenn der Mann, wenn Sie noch da stehen, dann muss ich mit Ihnen sprechen über Gott. Und dann, was ist Ihr Problem? Dann sagte ich, stehe da und überlege einmal, wäre es ausreichend, wenn ich von dort oben runterspringe, um mein Leben zu beenden? Der kam extra von Flensburg da runter, um sich das Leben zu nehmen, damit er anonym irgendwo da, wo niemand ihn kennt, verscharrt werden kann. So, ich sage, machen Sie nicht. Ich sehe heute noch, dann nehme ich ihn so an die Seite in der Fuggerstadt und dann habe ich gesagt, so, jetzt sprechen Sie mir ein Gebet nach und Sie nehmen Jesus jetzt in Ihr Leben auf und so weiter und so fort. Und wir sind lange Zeit Freunde gewesen und hat uns auch besucht nachher später, als ich dann nachher Prediger war, Rundbriefe geschickt. Dann hat sich die Spur verlaufen. Aber auf jeden Fall, ich durfte ein Menschenleben vom Selbstmord retten und ich konnte eine Seele zum Heilen bringen. Nur weil der Heilige Geist einen harponiert hat. Geistliche Einblicke, der will sich das Leben nehmen. Oder ich wusste gar nicht, was er überhaupt wollte, aber ich kam erst drauf. Also wir brauchen die Geistesleitung. Und wenn du sowas bekommst im Herzen, kann es sein, sogar um Mitternacht, zieh dich in Pyjama an, Morgenmantel rüber und komm hin. Und wenn du mit Morgenmantel dann irgendwo ankommst, sind die Leute sowieso erstaunt. Ich sag, was ist mit ihm los? Der muss es wirklich brandeilig haben, tatsächlich. Weißt du, wenn Gott geredet hat, dann ist es brandeilig. Wir müssen auf die Geistesleitung uns verlassen. Petrus, er betet und sagt, Gott, jetzt, meine Schwester, die unten, die kocht und butzelt so schön. Oh, heute gibt's was Leckeres. Und dann sieht er eine Vision.
Einblicke in die unsichtbare Welt. Weißt du, das sieht, und was sagt der liebe Bruder, heilige Petrus? Oh Gott, Satan, weg dich weg, das ist nicht von Gott. Denn eine Stimme sagte, schlachte diese unreine Tiere. Weißt du, wenn Gott arbeitet, kann es sein, dass der dir teuflische Sachen zeigt. Kannst du das vorstellen? Schweine, Krokodile, Schlangen, Habichte. Alle Tiere, die die Juden, der orthodoxe Jude nie anrühren würde. Aber all diese Tiere, nimm und schlachte. Nein, Herr, oh bitte. Satan hinter mir. Und dann sagt der Herr, was ich gereinigt habe, nenne du nicht gemein. Was kann das Schwein, wenn es Schwein ist? Das hat sie nicht den Namen gegeben oder ausgesucht, glaube ich das. So. Und so weiter. Und dann denkt er, was soll diese Vision? Was bedeutet das? Weißt du, Einblick in die unsichtbare Welt. Du hast einen Traum, eine Vision, einen Impuls, Wort Gottes gelesen oder irgendein etwas aufgegriffen, bist jetzt aufgeregt, wie geht's jetzt weiter? Es wird nicht lange dauern, plötzlich klopft jemand an die Tür. Wohnt hier ein Simon? Gibt's hier einen Simon in dieser Stadt? Ja, der sitzt oben auf dem Balkon und sonstig. Und er hört unten, dass da zwei Männer sind und vom Cornelius, Hauptmann Cornelius, wo ist da Simon? Und dann erzählen, der hat auch nämlich, der andere hat auch eine Offenbarung gehabt. Ein Engel erschien, der hat so viel Almosen gegeben, Gott lieb gehabt und so weiter. Und Gott lässt den Aufrichtigen gelingen, auch wenn er kein Jude ist und kein religiöser Mensch ist. Aber dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Und ein Engel sagte, geh und schick aus Joppe und hol den Petrus. Also so direkt. Du siehst also zwei, die vom Geist geleitet sind. Zwei, die Geisteseinblicke haben. Die kriegen was zusammen. Und dann kommt Petrus in das Haus und sagt, was ist die Sache? Der muss nur anfangen. Der hat nur gesagt, gelobt sei Jesus Christus. Und schon fiel der Heilige Geist. Nicht ganz so schnell, aber fast so schnell. Und viele Heilige Geist. Und sagt, was sind das? Die Leute haben den Heiligen Geist genauso empfangen wie wir. Also, der Petrus wurde, das passte alles. Weißt du, wenn Gott arbeitet, wenn wir auf den Heiligen Geist achten, das passt. Das passt. Das passt zusammen. Da bist du verblüfft, wie das so alles harmonisiert. Das ist Harmonie. Das passt. Genauso wie in deinem Fall. Als wir, da war ein Traum und so weiter und dann dein Vater, dass er beerdigt worden. Und dort war noch eine Lücke, dort wo noch Platz war. Fünf Brüder und so weiter, da war noch Platz. Plötzlich passt alles. Plötzlich, weißt du, Gott macht es so, dass es so passt und du bist so verblüfft. Es passt. Es passt. Der hat eine Erfahrung und du hast eine Erfahrung. Und die zwei kommen zusammen. Und so Einblick in die unsichtbare Welt. Wenn du allein hast, dann rätselst du, was bedeutet das? Der Cornelius allein, was bedeutet das? Joppe, 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 wo liegt Joppe jetzt? Es gibt so viel Joppes. Wo liegt das? Weißt du, das passt. Das passt. Wenn Gott wirkt, das passt. Wenn Gott führt, das passt. Lass mich noch zum Schluss irgendwo hinkommen. Wenn du dich vom Heiligen Geist leitest und lebst vom Heiligen Geist, führst ein Leben der Überlegenheit. Führst ein Leben nicht der Unterlegenheit, sondern der Überlegenheit. Kommst überall im richtigen Moment, hast das richtige Wort, hast die richtigen Mittel, führst ein Leben der Überlegenheit. Du arbeitest in Zusammenarbeit mit Gott und Zusammenarbeit mit den Umständen. Da ist Kairos. Da ist Rema alles. Das passt. Noch eine Bibelstelle, 2. Korinther 4, Vers 6. Er hat im Licht meinem Herzen aufleuchten lassen, damit die Menschen die göttliche Herrlichkeit erkennen, sagt Paulus, die Jesus Christus ausstrahlt. Weißt du, der Herr hat in mir aufleuchten lassen, hat mich erleuchtet. Damit die Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen und die Menschen lechzen und sehnen sich nach der Herrlichkeit Gottes. Die möchten den Himmel sehen, die möchten nicht Religion haben. Religion haben sie bis hier, Kirche haben sie bis hier, Gemeinde haben sie bis hier. Was die brauchen, ist die Herrlichkeit Gottes. Aber die musst du erst bei mir aufleuchten, bei dir aufleuchten, bei uns aufleuchten. Und dann werden die Menschen erleuchtet. Also dann halten sie sich, dann bist du so wie eine Verkehrsampel. Und Gläubige sind solche geistlichen Verkehrsampeln. Grün, rot oder gelb. Man kann sich dann orientieren. Das Licht aufleuchten. Lass dich erleuchten. Erkenne. Und ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Um 9 Uhr sage ich Amen. Ich denke, ein paar Sachen muss ich ganz schnell hier loswerden, weil sonst ich predige über das Thema nicht mehr. Wenn du mit Leuten zusammenkommst, sollst nicht gutgläubig sein, sondern erkennen, ist er krank, ist er gesund. Weißt, nicht alle Krankheiten sind zum Tode, aber manche Krankheiten sind zum Tode, die der Teufel geschickt hat. Und wo werden die meisten Leute krank? Im Krankenhaus. Ich habe euch gesagt, geistige Zusammenhänge. Da ist so viel Krankheit im Krankenhaus, so viel Leid, so viel Elend, so viel Menschen. Weißt du liegst da im Krankenhaus im Bett und verfluchst Gott, warum lässt er mir das alles zu? Ringst mit dem Tod, der Todesengel, die Todesengel gehen im Krankenhaus ein und aus. Zu viele Menschen sterben. Gewiss, irgendwo müssen die Menschen sterben. Aber da ist so viel Elend. So viel Elend. Und dann liegst du da und dann wunderst du dich, du warst bisher nicht so krank, aber nach dem Krankenhaus bist du so hilflos, so wirklich aufgegeben, fast aufgegeben. Verschlimmert sich diese ganze Situation. Du hast nicht nur die Information vom Arzt, sie haben das und das. Das ist nämlich, dass du dann hier zu Herzen nimmst, verinnerlichst, aber keinen Durchblick hast, dass der Herr nicht dein Schild ist. Du solltest ohne Schild nie spazieren gehen. Der Herr, du musst das Schild gebrauchen, richtig, dich schützen. Weißt du, beim Schild ist nur ein Auge guckt raus. Und sonst, du schützt dich. Du musst dich schützen heute, wenn du durch die Straße läufst. Du musst dich schützen, mit wem du zusammentust. Du wunderst dich manchmal. Und ich sage euch auch hier, ist auch hier schon passiert. Da sind Leute, die sitzen nebeneinander, die sind krank und die stecken einander an. Nicht, dass sie jetzt ansteckende Krankheit haben, geistig. Da geht eine Krankheit, ein Fluidum oder Esoteriker sagen Aura. Da ist eine Ausstrahlung da. Und du, wenn du sensibel bist, wenn du offen dafür bist, wenn du verletzt bist, wenn du innerlich schon sowieso kaputt bist, nimmst du noch die Krankheit mit auf und du musst nur die Hände berühren und sagen, der Herr segne dich und so weiter. Und schon hast du eine Ladung zu dir genommen. Geschwister, es ist so wichtig. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen. Weißt du, das heißt sehr viel. Weißt du, Menschen, weißt du, wenn jemand wirklich ehrlicher krank ist, weißt du, ehrlichen Kranken kann man helfen. Jesus ist gekommen, um die Kranken zu suchen und nicht die Gesunden. Weißt du, wenn jemand wirklich krank ist, aber manche Leute, die verbreiten Krankheit, verstreuen Krankheit. Oder es gilt auch Bindungen. Wir haben hier, immer wieder erlebe ich das immer wieder. Weißt du, normalerweise sollte man die Leute am Schopf nehmen und rausschmeißen. Da kommen sie von Zeit zu Zeit und gucken, ob noch ein paar hübsche Frauen da sind. Verstehst du? Und die kommen da und wenden sich dann immer bei einzelnen Frauen an. Ist auch hier jetzt letzte Zeit irgendwo mal passiert. So, wenden sich da an, suchen Kontakt und so weiter und nehmen die Leute aus. Ich habe drüben jemanden gehabt, der kam so schmierig, so schleimig und so sehr sauber angezogen und hat einer Frau 8.000 Euro abgeknüpft. Verstehst? Und dann sollen wir schuld sein. Lass dich nicht mit blöde Hammeln ein. Verstehst du, wenn jemand zu prüfen, ja, ich weiß, okay, lass dich nicht ein, wir sollen einen Panzer um uns haben, dicken Panzer sogar haben, nicht nur ein Schild des Glaubens, sondern schwer zugänglich, jeder von uns sollte schwer zugänglich sein, Panzer, kann mich nicht so bewegen, wie ich möchte, 8000 Dings, und die Schwester, das war ihr erspart, die wohnt da in Moabit irgendwo. Verstehst du, erspart und so weiter und so abgeluchst und ihr die Ehe versprochen, ich heirate dich. Noch schöner, verstehst du, heirate dich und alle schon sich gefreut und jetzt sitzt sie da und der Mann ist weg. Auch in der Gemeinde, so geschnorrt, schnorren, moderne Form des Bettelns. Erkenne, mit wem du zu tun hast und der Heilige Geist muss uns zeigen, der ist gut für dich, der ist nicht gut. Das gilt auch, mit wem du Verbindung eingehst, das gilt auch, wenn du heiraten willst. Ich weiß nicht, jeder Mensch will heiraten, das ist in Ordnung. Oder wir sollten auch heiraten. Und es ist besser, verheiratet zu sein, als ledig zu sein. Aber wir sollten nicht nur sagen, damit ich verheiratet bin, dass ich heirate. Und es geht nicht darum, dass ich nur verheiratet bin. Wir sollen auch den richtigen Partner finden. Der Partner entweder bringt er mich nach oben zum Herrn oder zieht mich runter. Und so viele Ehen gehen kaputt. Und so weiter, weil die Leute nur aus Äußerem heiraten, aber das Herz nicht stimmt. Und so weiter. Nur was vor Augen sehen, aber nicht das Herz sehen. Der Herr sieht das Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Wir gehen immer nur nach Äußerem. Der sieht kräftig und gut und gesund aus. Okay. Aber nicht alles, was kräftig und stark und gesund ist, ist gut. Der junge David von der Weide, der ist es. Der junge David. mit dem Gott Geschichte macht. Hört ihr, was Gott benutzt? Halleluja. Zusammenhänge. Erkenne die Zusammenhänge in der geistigen Welt. Und dann stimmt's auch unten. Wenn es drüben stimmt, in der geistigen Welt. Wenn die Chemie stimmt. Wenn die Atmosphäre stimmt. Wenn die Höhe stimmt, dann stimmt's auch unten. Aber wenn es da oben nicht stimmt, stimmt's unten auch nicht. Wenn es im Kopf nicht stimmt, stimmt's in die Füße auch nicht. Also es muss oben stimmen. Im Herzen stimmen. Im Geist stimmen. Und die Seiten müssen gestimmt werden. So den geistlichen Zusammenhänge erkennen. Lasst uns aufstehen. Das Hausaufgabe für morgen. Morgen geht es um Erlösung. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Weißt du, wir sind erlöst und wir bleiben erlöst. Aber wir müssen aufpassen, dass wir immer in der Erlösung leben. Halleluja, Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Herr Jesus, die Werke des Teufels zu zerstören, um die Menschen zu befreien, die vom Satan überwältigt wurden. Du befreist Menschen, die sich so leichtfertig eingelassen haben mit Dingen, die auf Versprechungen, auf sanfte, schleimige, schmierige Reden hereingefallen sind. Der Teufel redet wie ein Lamm, ist aber fest wie ein Drache. Vater, und du zeigst uns das. Und wir sollten aufpassen, wenn schleimige Reden, süße Reden, und Süßholz geraspelt wird. Vater, wir sollten aufpassen. Und du gibst uns Wachsamkeit. Und diese Woche, dieses Wochenende geht es um Wachsamkeit. Alles, was du deinen Jüngern gesagt hast, wachet. Wachet und bete, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Die Anfechtungen kommen immer von innen heraus. Weil wir nicht aufgepasst haben, weil wir dem Teufel den kleinen Finger gegeben haben, weil wir irgendwo eine Hintertür uns offen gelassen haben oder nicht alle Türen so sauber verschlossen haben und wo du die Tür nicht alle verschließen konntest, Herr. Weil noch kein Schloss angebracht war. Vater, wir sollten ein Schloss anbringen. Auch was unseren Mund betrifft. Herr, wir sollten ein Schloss vor unseren Mund setzen, sagt dein Wort. Dass wir nicht alles sagen und nicht alles preisgeben, nicht alles offenbaren, was du uns offenbart hast. Und dass wir in Stücken vorwärts gehen, so wie du uns führst, Schritt für Schritt. Ich segne die Gemeinde heute Abend. Halleluja. Danke dir für diese Stunde. Danke für den Heiligen Geist. Amen.